ARD. 63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Spontaner Applaus!
Kuhlage hat einmal eben das Publikum hier aufgefordert, einmal laut zu klatschen. Wie schön, dass wir heute unter Leute sind.
Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz spezielle Podcast-Folge. Es ist eine Live-Podcast-Folge. Und wo wir die Aufzeichnung machen, verraten wir gleich. Jetzt aber erstmal ganz kurz zu uns. Ich bin Andreas Kuhlage, ich bin in der Stadt groß geworden und frage mich immer, was in der Landwirtschaft alles so passiert. Und ich bin so froh, dass ich eine kompetente Gesprächspartnerin habe.
Ich glaube ja immer, dass du dich das eigentlich gar nicht richtig fragst, noch nicht mal, wenn du einkaufen gehst. Man hat die Landwirte ja eigentlich gar nicht mehr im Blick. Aber hier sitzt eine. Ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Und ich freue mich immer, dass ich mit dir hier im Austausch bin und wir uns ein bisschen annähern können. Das wollen wir hier im Podcast machen. Wir wollen eine Brücke schlagen von der Landwirtschaft zur städterischen Bevölkerung.
Ganz genau. Normalerweise haben Menschen aus der Stadt ja immer nur Kontakt zu Landwirten, wenn sie mal wieder irgendeine Autobahnauffahrt blockieren. Da können wir uns schön darüber aufregen, aber warum die Landwirte das machen und was sie sonst noch so tun und wie eng wir eigentlich miteinander zusammenleben und wie viel wir miteinander zu tun haben, obwohl wir es gar nicht wissen, das versuchen wir in diesem Podcast aufzuarbeiten. Ja, heute geht es um das Thema KI in der Landwirtschaft. Unsere Folge heißt deswegen: Roboter und KI ersetzt die neue Technik bald die Bauern. Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Und beim Thema Technik sind wir natürlich hier genau richtig auf der Tarmstädter Ausstellung.
So, schöner Übergang.
Majas Landwort.
Mir ist ja immer wichtig, vor allem wenn du jetzt auf so einer Ausstellung bist, dass du auch smalltalken kannst, mit Bauern mal schnacken kannst, ohne dass es auffällt, dass du eigentlich keine Ahnung hast. So, weißt du? Und deswegen will ich dir jetzt...
Selbstbewusstes Auftreten bei kompletter Ahnungslosigkeit, das ist mein Lebensmotto.
Sehr gut. Ich möchte von dir wissen, kannst du mir sagen, was ein Veredelungsbetrieb ist? Denn es könnte dir passieren, wenn du dich jetzt hier mit dem einen oder anderen unterhältst, dass er sagt, er hat einen Veredelungsbetrieb.
Ein Veredelungsbetrieb. Arme hoch, wer hier im Publikum weiß, was das ist. Immerhin bin ich nicht der Einzige, der keine Ahnung hat. Ich würde mir natürlich zielgerichtet diese Person aussuchen, die davon nichts versteht. Und dann würde ich dir einen vom Pferd erzählen wahrscheinlich. So, also man nimmt sich etwas, was nicht so edel ist und macht daraus etwas sehr, sehr Wertvolles.
Sehr gut.
Ich nehme mal an, es geht darum, Pflanzen, die eher früher mal minderwertig waren, dass aus denen etwas passiert, damit die besonders nutzbar sind.
In welcher Form zum Beispiel?
Dass man zum Beispiel, ich sag mal so, aus ganz normalem Gras jetzt, sagen wir mal so, hochwertiges Getreide irgendwie veredelt. Mhm. Durch einen Vorgang, den ich mir dann ausdenken würde. Sowas wie...
Soll ich dir helfen? Soll ich
ja, bitte. Auch,
ne, fängst du mich an zu schwitzen.
Bereits, ich sehe,
hier läuft gleich, hier tropft es gleich. Also, ein Veredelungsbetrieb ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der sich darauf spezialisiert hat, pflanzliche Produkte zu tierischen Nahrungsmitteln umzuwandeln. Zum Beispiel, das war jetzt kompliziert formuliert, Grünland am Ende zu Milch.
Das ist
also
Zauberei.
Eigentlich, jeder Nutztierbetrieb ist auch ein Veredelungsbetrieb.
Aha, okay.
Also zum Beispiel Schweinebetriebe, Geflügelbetriebe, Bullen-, Kälber-, Mastbetriebe, Legehennenbetriebe. All die verwenden ja Grünfutter oder Futter und am Ende ist daraus ein tierisches Produkt.
Du kannst mir viel erzählen. Stimmt das, was sie sagt? Ja?
Publikum nickt. Sehr gut.
Na gut.
Dann weißt du jetzt Bescheid, falls jetzt jemand erzählt, kannst du weiterreden und erst später dann eine Nachfrage stellen.
Ja.
Sehr gut.
Wir treffen uns nachher alle und reden über Veredelung. So. 63 Hektar, unser Podcast. Heute mit einer ganz spannenden Folge. Und ich glaube, keiner kommt an diesem Schlagwort irgendwie vorbei. Es ist KI. Und bei KI denken die allermeisten natürlich an ChatGPT und dass die einem so schöne Geburtstagskarten schreiben kann, wenn man selber keinen Bock hat. Ne? Aber KI ist natürlich viel, viel mehr. Und darüber wollen wir heute reden. Was kann KI in der Landwirtschaft leisten? Und welche Rolle spielt KI hier auch der Tarmstädter Ausstellung? Und wir haben einen Experten, den begrüße ich jetzt unter tosendem Applaus nach vorne. Er ist Leiter Landwirtschaft, Landtechnik und erneuerbare Energien bei der Tarmstädter Ausstellung. Sein Name Markus Hauschild.
schön, dass du da bist. Wie wäre es, wenn du dich erstmal noch mal ein bisschen vorstellst? Was ist deine Position oder Rolle hier auf der Tarmstädter Ausstellung?
Ja, ich bin Markus, komme hier aus der Samtgemeinde, also bin ich auch mit der Tarmstädter Ausstellung aufgewachsen. Früher ja sozusagen mit dem Buggy hier rüber geschoben worden. Und dann kam das Thema irgendwann mal Ausbildung, habe auch Landwirtschaft gelernt und studiert. Dann kam das Thema vor 9 Jahren hier in die Ausstellung mit einzusteigen, ja, weiterhin zu entwickeln, die Trends in der Landwirtschaft, Landtechnik und auch im Bereich erneuerbaren Energien auszubauen. Und jetzt bin ich hier.
Erklär mal ganz kurz, weil ich versuche es meinen Freunden so zu erklären, die kommen alle aus der Stadt. Wenn ich sage, ich bin bei der Tarmstädter Ausstellung, sagen die, was? Sag ich, ja, was ist Tarmstädter Ausstellung? Ist sowas wie das Wacken für Landwirte, es ist sowas wie die Venus für Bauern. Ist das richtig beschrieben?
Vielleicht wäre das noch so ein Werbeslogan. Vielen Dank. Nein, wir haben, oder vor 74 Jahren wurde die erste Tarmstädter Ausstellung gegründet, damals noch in Tarmstedt, in der, ja, ganz normal auf einer Straße, sage ich mal, um die Wirtschaft anzukommen, ein bisschen Wirtschaftsförderung zu betreiben. Und heute haben wir Norddeutschlands größte Fachmesse im landwirtschaftlichen Bereich und mit Tierzucht und Tierschau, aber auch die erneuerbaren Energien sind da ganz, ganz wichtig. Und ja, sind eine Freilandmesse auf 18 Hektar, also wirklich groß, und bieten letztendlich den Gast, den landwirtschaftlichen Gast, natürlich aber auch den Familien sehr, sehr viel Möglichkeiten, sich zu informieren, auch im Bereich erneuerbaren Energien, sei es auch für Smart Home ist ja ein Begriff, oder Renovierung und ja, Haus und Hof, Haus und Garten, also dass wir letztendlich die ganze Familie, auch den Städter, hier viel bieten können.
Wir haben jetzt ja ganz groß angekündigt, wir sprechen heute mit dir über KI. Wollen wir direkt loslegen damit?
Ja. Was ist für dich KI?
Für mich ist KI, dass wir, wenn ich mal so ein bisschen das runterbreche, auf dem Bereich, den wir auch zeigen, im landwirtschaftlichen Landtechnikbereich oder auch erneuerbaren Energien, dass wir unheimlich viele Daten schon haben und auch schon seit Jahren sammeln, dass die Technik so weit ist, aus diesen Daten auch eine Botschaft zu ziehen, was daraus zu machen. Sei es vielleicht im Tierbereich, dass die Kühe vielleicht einen kleinen Knopf im Ohr haben und dass die Daten sammeln, wie geht es der Kuh, kann man daraus Rückschlüsse ziehen, ihr vielleicht in der Fütterung irgendwie was zu unterstützen. Ja, dass wir zum Beispiel beim Smart Home, dem Bereich, vielleicht die Heizung auch schon weiß, wie sind die Wetterprognosen, wie stelle ich mein Haus drauf ein, um da Ressourcen zu sparen und ja, die Daten, die wir haben, umzusetzen, dass die Technik für uns mitdenkt, die uns unterstützt. Gehen wir mal vom Boden, fangen wir mal an. Auf dem Fußboden oder der Ackerbau, letztendlich ist das Grundlage für den landwirtschaftlichen Betrieb. Und wenn der Boden eine bestimmte Güte hat und daraus kann die Pflanzmaschine oder die Sämaschine ableiten, aufgrund der Leitfähigkeit, Wasser zum Beispiel im Boden ist ja auch eine wichtige Ressource, wie viel Saatgut kann ich ausbringen. Sie kann anhand von Wetterprognosen auch daraus ableiten, die Düngung, Pflanzenschutz, also letztendlich auch Ressourcen schonen, Pflanzenschutzmittel einsparen, auch Düngemittel einsparen und trotzdem die Pflanzen zu unheimlich guten Produkten reifen lassen.
KI klingt immer so nach Zukunftsmusik, als wäre das noch gar nicht auf den Höfen vorhanden. Was würdest du sagen, ist so der Standard an KI auf den landwirtschaftlichen Betrieben aktuell?
Wir sind sehr, sehr weit in Daten sammeln, schon lange. Wenn ich die an jetzt mal wieder im tierischen Bereich denke, die Brunsterkennung bei der Milchkuh oder auch, dass wir heute schon Hackroboter haben, die es ableiten können, Pflanzenschutz zu betreiben, also ein Beikraut rauszunehmen oder auch die Düngung zu optimieren. Also es gibt ganz, ganz viel. Also können wir auch von den alten Daten die Zukunft irgendwie ausrichten. Und natürlich sind es auch Themen, die der Landwirt auch oder der Anwender auch kennenlernen muss. Und es ist ein Prozess in der Landwirtschaft, sich damit auch vertraut zu machen und auch Mut zu haben, damit zu arbeiten.
Es ist ja, riecht so ein bisschen danach, ja, wir werden irgendwann tatsächlich im Stall und auf den Feldern nur noch unbemannte Maschinen rumfahren sehen. Und der Bauer, ich sag das jetzt mal, sitzt zu Hause, schaukelt sich die Eier. Also das ist nicht...
Ist ja klar, dass du das so sagst.
Und du machst ja auf dem Stuhl. Ja.
Na, das ist, also ich formuliere das jetzt mal ganz spitz. Aber das ist nicht die Zukunft. Ne? Also KI wird ja nicht die Bauern ersetzen oder möglicherweise doch an gewissen Stellen.
Nein, also die landwirtschaftliche Ausbildung oder den Fachbereich sich weiterzuentwickeln für jeden Betriebsleiter, für jeden Mitarbeiter ist das immer noch enorm wichtig. Das ist eine Stütze, dass der Betriebsleiter irgendwo Daten hat und daraus vielleicht einen Arbeitsprozess definiert und diese Aufgabe an seinen Mitarbeiter gibt oder auch vielleicht an seine Maschine und ihn dabei unterstützt bei der täglichen Arbeit.
Und wie siehst du das in Bezug auf Fachkräftemangel? Ist das nicht vielleicht auch eine Hilfe, wo wir sowieso keinen Landwirt ersetzen, sondern nur uns zusätzliche Hilfe holen durch eine durch einen Feldroboter zum Beispiel.
Also es wird nicht jeden Trecker auf den Betrieb ersetzen, sondern die Betriebe sind ja auch unterschiedlich strukturiert. Ihr habt ja auch gerade euren Podcast mit 63 Hektar. Es ist ja auch ganz unterschiedliche Betriebsgrößen, die ja vorhanden sind. Vielleicht wird das auch überbetrieblich durch einen Lohnunternehmer oder durch Maschinenringen gelöst, der denn die Technik mitbringt und kann einem, glaube ich, helfen, auch neue Mitarbeiter ja, auf den Betrieben in der Ausbildung zu bekommen, weil wir ja auch immer, auch das wollen wir hier auch zeigen, immer State of the Art, landwirtschaftliche Technik hier weiterentwickeln und das ist ja natürlich auch für die jungen Leute hochspannend.
Total, man braucht ja auch eine gewisse Affinität für Technik und auch für so eine Art Zukunftstechnik. Aber sag jetzt mal ein praktisches Beispiel, wenn jetzt uns Landwirte hören und sagen, ja Mensch, das hat mich jetzt noch nicht so wirklich überzeugt, wo glaubst du, könnte man niederschwellig ansetzen und sagen, okay, wenn man das ausprobiert, kann einem das schon praktisch weiterhelfen. Also wir wissen zum Beispiel von Milchbauern, wir hatten Gerald Martmann mit seinem Milchhofbetrieb bei uns in der Folge und der hat uns erzählt, ja, wir haben so WLAN bei den Kühen im Ohr und wissen, wie die sich bewegen den ganzen Tag.
Genau.
Und dann wissen wir, aha, die bewegt sich ein bisschen weniger, die Kuh. Okay, wir wissen wahrscheinlich, ist die entweder krank oder ist trächtig, Fieber messen, also was. Also das kann man alles ablehnen. Man hat die Daten, wo man sagt, okay, gut, also ich weiß jetzt, dass die Kuh weniger rumläuft. Aber wie nützt mir das, ich sag mal so, um vielleicht Zukunftsvoraussagen zu machen, um effizienter zu arbeiten.
Ja, vielleicht sind das ja ein Thema, was du angesprochen hast, vielleicht sind es ja Fütterungsherausforderungen, die der Landwirt da in dem Jahr hat. Letztendlich füttern wir das ja, was wir auf den Flächen ernten. Also ist ja die Futterqualität ja auch unterschiedlich, je nachdem, was man denn da ernten kann. Und daraus wieder raus eine Futterration ableiten zu können für die Milchkuh und um die gesund zu halten, dass man einfach Rückschlüsse zieht auf Fütterungsthemen und daraus wieder letztendlich die Versorgungssicherheit der Milchkuh zu gewährleisten, ist das schon ein Stück weit Intelligenz, was das System viel, viel leichter erkennen kann als der Mensch.
Würdest du sagen, ich finde, ich stelle jetzt eine relative Kuhlage-Frage eigentlich, weil sie ein bisschen frech ist, dass KI nur für jüngere Landwirte irgendwie attraktiv ist und sich die Älteren darauf nicht mehr oder gar nicht einlassen?
Das glaube ich nicht, weil wenn ich einfach mal in die Runde schaue, ich kann es jetzt nicht sehen, aber manchmal sieht man es ja ganz gut am Handy. Vom Smartphone hat auch keiner mehr Angst. Und ein Smartphone hilft einem bei vielen Arbeitsprozessen ja auch. Warum denn nicht? Also das ist ja auch letztendlich ja auch eine Hilfeleistung.
Ich finde immer, jedes Mal muss man eigentlich danach fragen, was glaubst du, wie kann die KI im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit am besten wirken?
Ich glaube, wir müssen unbedingt aufpassen, dass wir unsere Bevölkerung satt kriegen und mit guten Lebensmitteln in ausreichender Qualität und zu günstigen Preisen. Und nebenbei wollen wir noch Energie erzeugen. Und wenn wir auch Ressourcen schonen wollen, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, weil es ja auch letztendlich ja auch irgendwo nebenbei auch gesagt auch alles Geld kostet, hilft uns da das System, den Ackerbau auch zu optimieren.
Stichwort Klimawandel betrifft die Landwirte ja insbesondere. Also man merkt ja gerade auch in diesem Sommer, ich weiß nicht, ob das was mit dem Klimawandel zu tun hat, aber es ist sehr, sehr nass. Und die Prognosen deuten ja darauf hin, dass es irgendwie so Extremwetterphänomene in Zukunft häufiger geben wird. Inwieweit kann die KI da helfen, Voraussagen zu treffen, dass man sich als Landwirt darauf einstellen kann?
Genau, Wetterdaten sammeln, das tun die Landwirte ja letztendlich auch schon lange oder viele sehr lange.
Ihr macht das sogar auf einem Windrad, ne? Also ihr macht das irgendwie so von unter Null bis...
Genau, auch dafür gibt es Programme. Letztendlich, wenn man das mal vom Boden aus bezieht, also die Wasserleitfähigkeit wird ja gemessen, dass die ja daraus wieder folgen können, was hat der Boden noch an Speicherkapazität, wenn vielleicht auch... Produkte, die werden hier auch vorgestellt, die Pflanzen zu beregnen und also letztendlich auch ja die Pflanzen zu bewässern, dass wir auch gute Qualitäten ernten können und das letztendlich von, ich sag mal, unter Null, will ich mal beschreiben, also in der Erde bis hoch zum Windrad, können Daten gesammelt werden, um Prognosen ja abzugeben.
Ich habe jetzt einen Punkt, wen das alles noch nicht so richtig überzeugt hat von den Landwirtinnen und Landwirten hier im Raum. Ich glaube, ein Punkt, wenn ich den anspreche, wäre es alle, ja, wenn uns da die KI helfen würde, wäre das toll. Bürokratieabbau. Oder sagen wir so, die Bürokratie bändigen. Glaubst du, dass die KI da auch einen wesentlichen Punkt dazu beitragen kann, dass das Arbeiten leichter wird?
Gute Frage. Also es wäre ganz toll, wenn es das hilft, wenn einfach auch die Daten, die ja aufgenommen werden, wenn den Glauben geschenkt wird, das heißt, die digital zu erfassen, das ist auch in Ordnung und nicht vielleicht irgendwas nochmal handschriftlich nachgearbeitet werden muss, weil viele Aufzeichnungspflichten einfach auch fürchterlich unmodern nachzuweisen sind. Sonst kann ich mir schon vorstellen, dass der Prozess bei der Arbeit auch, ich sag mal, die Aussage wird gerade erfüllt, Pflanzenschutzmittel, wir schicken den Auftrag, sage ich mal, weg an unser Büro und wenn das der Aufzeichnungspflicht Genüge tut, wäre das gut.
Ja. Man muss sehr viel investieren erstmal. Lohnt sich das für jeden Betrieb? Oder würdest du sagen, ab einer gewissen Größe erst macht das Sinn, wirklich in die KI zu investieren, sich damit zu beschäftigen?
Wie in vielen Bereichen kann man ja auch eher klein anfangen. Wenn man früher ein altes, normales Handy hat und irgendwann kommt das Smartphone, dann entwickelt sich vielleicht das Tablet auf dem Betrieb dabei. Dann hat man vielleicht ein Farmmanagementsystem, KI-unterstützt im Fütterungsbereich oder Melkbereich. Und schließlich folgt der Ackerbau. Also ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der immer sich weiterentwickelt. Und es spricht ja nichts dagegen, dass man seinen Betrieb auch noch bewirtschaftet wie immer, sag ich mal. Wenn das zu einem passt, letztendlich steht und fällt sowas ja auch mit den Menschen, die es irgendwo anwenden müssen und anwenden wollen. Und von daher, glaube ich, gibt es Betriebe, die natürlich vorreiten werden, wie in allen anderen Bereichen auch. Und es gibt Betriebe, die sagen, so wie ich jetzt fahre, läuft das gut.
Genau. Hast du mal einen Zukunftsausblick für uns? Was glaubst du, kommen da für Trends, die sich wirklich durchsetzen, die nicht nur ein Ausstellungsstück sind, wo alle vor staunen und sagen, ja, kann sich aber kein Schwein leisten, sondern was glaubst du, setzt sich wirklich durch?
Ich glaube, dass die Betriebe natürlich sich weiterentwickeln und dass auch überbetrieblicher Maschineneinsatz sich zeigt und dass der Feldroboter vielleicht, der hier auch repräsentiert wird, oder der autonome Traktor, der hier auch zu sehen ist, mit unterschiedlichen Antriebskonzepten sich zeigt und vielleicht von meinetwegen auch durch einen überbetrieblichen Einsatz gesteuert wird, weil er Feld 1, 2 und 3 bewirtschaftet und vielleicht ist er auch so von der künstlichen Intelligenz gesteuert, dass der auch mit der Witterung zusammenarbeitet, weil er weiß, auf Feld A kann er noch nicht arbeiten, weil das meinetwegen zu nass ist, aber auf Feld B kann er schon anfangen zu wirtschaften. Also ich glaube schon, dass die Auslastung der Technik immer weitergeht und dass wir ja letztendlich diese Dinge auch brauchen, um uns alle satt zu machen.
Ich habe noch mal ein, zwei Fragen zur KI, was sie für die Landwirtschaft der Zukunft bedeutet. Also wenn sich der Beruf des Landwirts ja auch immer weiter verändert, weil er ja auch immer mehr mit Technik umgehen muss, muss sich dann auch die Ausbildung in Zukunft verändern? Also hast du das Gefühl, da achtet man schon drauf?
Also wir haben ja in Deutschland ein ganz tolles Ausbildungssystem, das duale Ausbildungssystem, dass wir in der Regel ja noch nach einem Jahr auch den Betrieb wechseln. Und so liegt das ja auch so ein bisschen von den Auszubildenden ja auch selber so ein bisschen in der Hand, sich Ausbildungsbetriebe zu suchen, die vielleicht auch da schon affin sind und was auszuprobieren, wo sicherlich auf der anderen Seite die Ausbildung, also im schulischen Bereich, sich immer weiterentwickeln müssen. Aber dafür gibt es auch überbetriebliche Ausbildungsstätten, die einfach auch eine moderne Ausbildung zu zeigen.
Deine Prognose, wird es in 20 Jahren in Deutschland noch landwirtschaftliche Betriebe ohne KI geben?
Ich glaube, es werden fast alle, 99% der Betriebe, irgendwie ein Medium haben, um sich da eine Hilfestellung zu holen und in unterschiedlichsten Bereichen und da einfach die Chancen daraus ziehen kann.
Okay, ich bin immer ungerne die Spielverderberin und wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, zumindest mit dem Thema KI und deinem Part. Oh. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank.
Dass du hier warst. Ich danke euch beiden.
Oh, danke schön. Und wir machen weiter mit der nächsten Rubrik.
Hack Deal Post.
Ja, es ist ja so, ihr dürft uns jederzeit gerne schreiben über 63hektar@ndr.de oder auch über Mayas Instagram-Account oder über meinen. Wenn ihr der Meinung seid, irgendwas in dieser Folge hat euch gefehlt oder ihr habt was gut gefunden oder nicht so gut gefunden oder irgendein Punkt hat euch geärgert oder gefreut oder ihr habt eine Frage. Gabi hat geschrieben, dass sie tatsächlich, und hier geht es um die Folge zu Haferdrinks und Kuhmilch, das war unsere letzte Folge, sie schreibt, dass sie tatsächlich auch nur Kuhmilch im Kaffee trinkt von einem EU-Bio-zertifizierten Hof in ihrer Nähe. Aber sie nutzt einen Haferdrink für den Hirsebrei zum Frühstück. Da ist sie sogar inzwischen auf ein Hafermilchpulver umgestiegen. Wusste ich auch nicht, dass sowas gibt. Weil das keinen gelben Sackmüll verursacht, sondern in einer Pappdose daherkommt. Da vergeben wir jetzt mal den 63 Hektar Heiligenschein.
Heiligenschein?
Ja, weil...
Ich dachte, wir vergeben Sternchen.
Ja, ich sage das ganz respektvoll. Da hat sich wirklich jemand von Anfang bis Ende Gedanken gemacht und das ist wirklich zu Ende.
Durchdacht.
Gedacht. Super, Gabi, vielen Dank.
Sehr schön. Magst du auch noch mal die zweite vorlesen? Ich weiß, dass wir noch eine bekommen haben.
Ja, und zur Folge Schlachten und Fleischessen. Eine sehr spannende und auch kontrovers diskutierte Folge. Hat uns Carsten geschrieben. Warum stellt ihr immer wieder die Frage, könntet ihr selber ein Tier töten?
Und stimmt, das haben wir in der letzten Folge länger thematisiert. Was sagt er dazu?
Und stellt damit in den Raum, nur wer das kann, sollte auch Fleisch essen. Fragt irgendjemand einen Angehörigen, ob er die OP selber durchführen könnte? Nein. Oder ob er das Haus in schwindelerregender Höhe selber decken könnte? Nein, dafür gibt es Dachdecker. Also einen Profi. Diese Frage finde ich sehr absurd und irreführend und degradiert jeden Schlachter zum Handlanger. Stattdessen ist er ein Fachmann, der Respekt verdient. Da hat er einen Punkt, finde ich.
Da hat er wirklich einen Punkt. Aber wir wollten ja auch ihm nicht, dem Schlachter in dem Moment nicht seine Fachkenntnis absprechen oder sagen, dass wir das besser könnten oder dass das einfach wäre, dieser Prozess des Schlachtens. Sondern mir ging es bei der Frage um die Moral. Also könnte ich das moralisch? Und ich finde, die ist immer noch berechtigt, aber ich weiß, was er meint und nehme das auch gerne so an.
Ja, also mir geht es ähnlich, wobei ich da auch nicht zu Ende gedacht habe. Und ich finde auch, kein Mensch stellt sich die Frage, ob er sich ein Auto kauft, obwohl er noch nie ein Auto gebaut hat oder ob er das könnte. Oder irgendwie so, wenn ich deinen Schmuck sehe, Maya trägt ja sehr, sehr spannenden und schönen Muschelschmuck. Ich würde Maya ja auch nie fragen, würdest du denn in 20 Meter Tiefe tauchen unter Einsatz deines Lebens und die Muscheln hochholen?
Würde ich.
Okay, ich würde es nicht, obwohl sie mir natürlich auch stehen würden.
Nein, ich weiß, was du meinst.
Deswegen finde ich, sollte man das vielleicht nicht unbedingt kombinieren. Also ich finde, wir wollen nicht suggerieren, man darf nur Fleisch essen, wenn man auch ein Tier töten kann. Man darf nur Milch treten, wenn man auch eine Kuh melken kann. Also das nicht. Trotzdem finde ich die Frage ja spannend.
Da hat er auf jeden Fall einen Punkt gemacht. Ich finde, er kriegt auch, was haben wir eben vergeben, einen Heiligenschein?
Ja, er kriegt auf jeden Fall unsere Anerkennung.
Okay, finde ich auch gut.
Ele hat uns noch geschrieben und bezieht sich auf die QR-Codes an den Feldrändern, mit denen man sehen kann, was da wächst und sagt, es gibt auch Apps, mit denen man einfach die Feldfrüchte bestimmen lassen kann. Und spannender für die QR-Codes wären so eine Information wie, für was ist die Pflanze gedacht, zu was wird sie verwendet, wenn alles glatt läuft.
Wow, wir haben richtig viel Hektipost bekommen. Ja, vielen Dank nochmal für den Impuls.
Ja.
Wir hatten letztes Mal den QR-Code, damit du die Pflanze auf dem Feld erkennst. Jetzt haben wir noch eine Ergänzung.
Wozu ist sie gut? Das sollte dazu. Spannend, also vielen Dank für diese Nachrichten und Meinungen zu unseren Podcast-Folgen. Wir packen die Folgen auch noch in die Shownotes, also in die Beschreibung unter die aktuelle Folge.
So sieht's aus, genau. Und auch zu dieser Folge kann man uns, wenn man denn möchte, eine Mail schreiben.
Und wir würden uns natürlich auch freuen, heute ging es ja um KI in der Landwirtschaft, wenn ihr uns vielleicht zu diesem Thema eure Meinung sagt.
Genau, mich würde interessieren, hier hören ja auch viele Landwirte und Landwirtinnen zu, haben wir irgendwas vergessen an KI, die ihr vielleicht benutzt und die bei euch schon relevant ist? Und dann fände ich auch cool die Frage, wie geht es denn den Verbrauchern oder den Fachfremden, sage ich ja immer gerne, mit der Vorstellung, dass so viel KI benutzt wird? Fühlt sich das für einen komisch an? Ist das irgendwie Entfremdung von der Landwirtschaft oder ist man damit vollkommen fein?
Ja, und vielleicht hat der eine oder andere vielleicht sogar Angst vor KI. So, vielleicht geht dann doch irgendwann so ein dystopisches Zukunftsszenario in Erfüllung, wo dann die Welt von Robotern regiert wird, weil wir irgendwann die Kontrolle verloren haben. Also droht uns sowas auch? Oder ist KI wirklich nur ein, ich sag mal, so ein hilfreicher Fachidiot und wird es immer bleiben? Man weiß es nicht.
Schreibt uns dazu gerne.
Sehr gerne. Würde uns wirklich freuen.
Jetzt geht's in die nächste Rubrik?
Ja!
Ach was!
Also, ach was ist der Moment, wo ich dich immer überraschen möchte. Und ich wollte dich gerne damit überraschen, wie denkst du über Vitrofleisch nach? Hast du das Gefühl, dass das schon in manchen Ländern gegessen wird?
In Vitrofleisch,
Laborfleisch.
Ach so, was in einer Glasschale gezüchtet
Fleisch.
Wird.
Ja.
Ich finde die Idee super.
Okay.
Ich finde die Idee großartig. Gerade bei Fisch und so, weil die Weltmeere werden ja immer leerer gefischt. Wenn man das schafft, irgendwie das künstlich herzustellen, warum nicht als Alternative zu echtem Fleisch, was vielleicht irgendwann auch günstiger wird und irgendwie so den Massenmarkt bedient, finde ich eine gute Möglichkeit.
Okay, witzig. Hätte ich jetzt von dir gar nicht gedacht.
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, irgendwie so, man sollte weniger Fleisch essen und wenn, dann kann es auch ein bisschen teurer sein. Aber wenn jetzt die Menschen meinen, es soll in Zukunft auch jeden Tag Fleisch auf den Tisch geben und es soll billig sein und wenn dieses In-vitro-Fleisch dazu beitragen kann, warum nicht?
Okay, sollte eigentlich nur eine ganz kurze Frage sein, denn eigentlich wollte ich dir nur erzählen, ich finde, wenn man über In-vitro-Fleisch nachdenkt, dann denkt man immer, das ist in weiter Zukunft, das gibt es noch gar nicht. Aber ich wollte jetzt mal erzählen, in welchen Ländern schon In-vitro-Fleisch gegessen werden kann.
Ach so, das gibt es schon?
Ich dachte,
das ist nur wissenschaftliche Forschung.
Nee, das gibt's schon.
Oh,
das ist jetzt,
ach was.
Aha, so nämlich. Willst du auch noch mal raten, in welchem Land, bevor ich das dann gleich auflöse?
Japan.
Singapur, richtig.
Singapur,
genau. Und zwar schon seit 2022. Und da kann man Geflügelfleisch essen, also nachgemachtes, ne? In-vitro-Geflügelfleisch. Und das kann man auch auf dem Markt kaufen. Dann in der USA seit 2023 auch Geflügelfleisch. In Israel seit 2024 In-vitro-Rindfleisch. In Italien haben sie es letztes Jahr komplett verboten. Also die haben sich da vollkommen gegen gesperrt. Mhm. Und in Niederlanden sind die auch sehr offen dafür, aber erst, man darf es sozusagen schon probieren, aber man kann es noch nicht im Restaurant essen oder auf dem Markt kaufen. Man kann es nur außer Forschungsprojekten trotzdem schon mal probieren als normaler Mensch.
Wer weiß, schöne neue Welt, was es in Zukunft alles gibt.
Wir sind gespannt.
Ja.
Heute ging es ja um die KI in der Landwirtschaft, aber künstliche Intelligenz betrifft ja noch viel mehr Lebensbereiche.
Der Podcast KI Verstehen gibt jede Woche Antworten auf Fragen zum Umgang mit KI. Das ist ein Podcast vom Deutschlandfunk und den findet ihr natürlich auch hier in der ARD Audiothek.
Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Coolage.
Ja.
Es war mir ein Fest, mal wieder mit dir unter Menschen zu sein. Ich bin gerne mit dir on Tour. Also falls man Lust auf einen 63-Hektar-Podcast auf einer Veranstaltung hat, würden wir nochmal machen, oder?
Auf jeden Fall. Gerade hier bei dem wundervollen Publikum auf der Tarmstädter Ausstellung.
Ihr Dankeschön.
Das war 63 Hektar für dieses Mal.
Wir bedanken uns bei allen, die da waren und freuen uns schon auf die nächste Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.